Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Das Landestheater Innsbruck ist am 24. September Schauplatz einer seltenen Premiere. Genoveva von Robert Schumann wird in einer Neuproduktion des Intendanten Johannes Reitmeier unter der musikalischen Leitung von Lukas Beikircher aufgeführt. Ein Stück, das man kaum je in den Opernhäusern erleben kann, das aber musikhistorisch höchst interessant ist, nicht nur, weil es die einzige Oper aus der Feder von Robert Schumann ist. Grund genug, diesem Werk den heutigen Musiksalon zu widmen. Genoveva, die einzige Oper von Robert Schumann, ist Frucht einer bewegten Zeit. Sie entstand nämlich mitten in den Revolutionswirren der Jahre 1848-49. Sie steht damit am Beginn einer Ära, in der die Kunst wieder zurückgezwungen werden sollte in eine Art neuen Biedermeiers. Aus diesem Geist ist ja dann die sogenannte deutsche Spieloper entstanden, genau in jener Zeit, in der Richard Wagner als wahrhaft singuläre Erscheinung seine zukunftsweisenden ästhetischen Neuerungen vorangetrieben hat. Apropos Wagner, wie das Meistersinger-Vorspiel ist die Ouvertüre zu Schumanns einziger Oper komponiert worden, als noch nicht einmal das Libretto fertig gewesen war. Für dieses waren Friedrich Hebbel und Ludwig Tieck die Vorbilder. Beide haben Tragödien über das Leben der heiligen Genoveva geschrieben und Schumanns Oper hat, anders als die beiden Dichtungen, ein Happy End. Das ist eine von vielen Veränderungen, die Schumann als Mitgestalter des Textes seiner eigenen Oper vorgenommen hat. Inhaltlich hat er sich während der Arbeit mehr von Hebbel entfernt und in Richtung Tieck gewendet. Also sagen wir mehr in Richtung deutscher Innerlichkeit. Das war nun nicht wirklich überraschend, denn die Musik von Schumann war ja von Anfang an bekannt dafür, dass sie ihre Geheimnisse bewahrt hat und große, selbst aufmüpfige Gedanken immer verschlüsselt präsentiert hat und jedenfalls nicht auftrumpfend theatralisch inszeniert. Denken wir daran, wie in seinem Faschingsschwank aus Wien plötzlich die verbotene Marseillaise anklingt. Zensoren können ja vielleicht Texte, aber in der Regel keine Noten lesen. Faschingsschwank aus Wien, einer der großen Klavierzyklen des jungen Robert Schumann, der als Meister der Klaviermusik bei seinen Zeitgenossen bekannt und beliebt gewesen ist. Er galt auch als großer Liedkomponist und als Kammermusiker, also als ein Mann, der die kleineren musikalischen Formen perfekt beherrscht hat. Als Opernkomponisten konnten sich die Zeitgenossen Schumann eigentlich nicht vorstellen und auch die Nachwelt ist sich relativ sicher, dass er in diesem Genre nicht reüssieren hätte können, denn Genoveva, sein einziger diesbezüglicher Versuch, war nicht gerade ein Welterfolg. Schumann hat sich in der Adaption der heiligen Legende auch nicht gerade als raffinierter Musiktheaterdramaturg erwiesen. Eigentlich steht das Werk in vielen Passagen irgendwo auf halbem Weg zwischen Oratorium und Oper. Und das fröhliche Ende, das sich weder bei Hebbel noch bei Tieck findet, das kündigt sich in der Ouvertüre schon an und wirkt auch dort ein bisschen irgendwie hintendran geklebt. Übrigens ist das kräftige Jubelmotiv am Schluss eine musikalische Verwandlung des feierlichen Kirchenchorals, der am Beginn der Oper erklingt, wenn es gilt, das abreisende Kreuzritterheer zu segnen. Das ist die Musik, die in Robert Schumanns Genoveva beim Aufgehen des Vorhangs erklingt. Dass die Musik dieses Chorals, wie schon gesagt, am Ende der Oper zum Text »Heil dir, Genoveva« wiederkehren wird, sorgt für eine musikalische Klammer. Da gibt's noch einige andere Themen, die Schumann im Lauf des Geschehens seiner Oper jeweils den Situationen anpasst, verwandelt, anklingen lässt. Das erinnert vielleicht ein bisschen an Richard Wagners Leitmotivtechnik, die aber Schumann keineswegs so konsequent anwendet wie sein prominenter Zeitgenosse. Jedenfalls lässt uns Schumann schon in der Mitte der Ouvertüre hören, wie gefährlich unsicher der Grund ist, auf dem sich das folgende Operngeschehen abspielen wird. Wie da zum Beispiel aus Siegesfanfaren durchaus angstvolle, jedenfalls vieldeutige und unheimliche Signale werden können. Thank you. Wenn der Vorhang zum Drama sich hebt, da erleben wir zunächst einmal den Auszug des Heeres des Pfalzgrafen Siegfried. Er zieht in den Krieg gegen die Sarazenen. Die schöne junge Gräfin Genoveva, die muss er zurücklassen. Und er gibt sie in die Obhut von Golo. Dem vertraut er, und dieser Golo wird sich aber alsbald in die Gräfin verlieben und zum Verräter werden. Golo, übrigens ist zur Abwechslung einmal die sinistre Figur der Tenor, dieser Golo also nützt sozusagen einen Dornröschen-Moment in der Legende, um sich der schönen Genoveva zu nähern und sie im Schlaf zu küssen. Das ist eine Szene, die beweist, dass in Robert Schumann, dem berühmten Liedkomponisten, durchaus auch ein Dramatiker steckte. Die Orchesterbegleitung zeichnet sehr sensibel die psychologische Entwicklung dieser Szene. Golo, überwältigt von seinen Gefühlen, er handelt, wie er handeln muss.
Ich könnte es tun, ich bin allein. Die heiligen Augen stehen auf.
Zur Freude zeitgenössischer Regisseure bleibt bei dieser Szene eigentlich ein bisschen offen, wie viel Genoveva selbst von dem Geschehen bewusst miterlebt. Der Text suggeriert uns jedenfalls, dass sie völlig ahnungslos bleibt. Und das wiederum schärft die dramaturgische Brisanz jener Szene, in der Golo und Genoveva im zweiten Akt dann bei vollem Bewusstsein allein miteinander sind und sich aus einem unschuldigen Zwiegesang eine pikante Szene entwickelt. Und im Lauf dieser Szene widersteht Genoveva dem immer stürmischer werdenden Drängen des ungebetenen Liebhabers. Während sie ihn heftig abwehren muss, nennt sie ihn in der Not am Ende sogar einen Bastard.
Halt mich nicht, die Glut.
ziehen, ich täuscht euch. Damals, als Siegfried Abschied nahm.
Oh, ich sah euch niemals zu, ihr seid krank.
Du schluckst die Wunde, still nun auch das Blut, das Strömende des Herzens.
Ein böser Dämon kommt es vor, euch hat es sinnt und wach, mit wem ihr sprecht.
O Zauberin, du hast das Leben mir durch Kunst entführt.
So, der Mann, er macht mir verkehrt, mich.
Herr Gemahlin, dass ich es sagen, aussprechen könnte, Worte finden, Töne.
Es fällt in Wort hinein.
Nur dass ich sagen, aussprechen könnte.
Diese Szene ist wirklich fesselnd. Sie zeigt nämlich, wie der Liedkomponist sich innerhalb kürzester Zeit in einen wirklichen Opernmeister verwandeln konnte. Schumanns eigenes Arrangement des Volkslieds »Wenn ich ein Vöglein wäre« steht hier am Anfang. Ganz unschuldig wird es als Duett gesungen. Und daraus entwickelt sich die brisante Szene, in deren Verlauf Genoveva ihren Widersacher einen ehrlosen Bastard nennt. Dieses Wort, das sitzt. Und die Liebe verwandelt sich bei Golo in Hass. Ab jetzt, nachdem er Genoveva verflucht hat, schwört er Rache. Und als sich das Gerücht verbreitet, die Gräfin sei dem Pfalzgrafen untreu geworden, da rottet sich dann der Mob zusammen und dringt ins Schloss ein. Und tatsächlich, es ist Golo gelungen, einen völlig Unbeteiligten in sein Intrigenspiel zu ziehen. Als die Meute ins Gemach Genovevas vordringt, findet sie dort Drago. Wie der dort hingekommen ist, das wissen zwar die Opernzuschauer, die es in der Szene davor erlebt haben, also so völlig unschuldig, aber das Volk und die Ritterschaft auf der Bühne ist von der Untreue Genovevas überzeugt.
Sucht denn!
In der Folge muss Golo nun dem Pfalzgrafen selbst das Gerücht unterjubeln. Im Beisein Golos sucht Siegfried nun eine Hexe auf, die ihm einen Zauberspiegel vorhält, in dem er Szenen aus seiner Heimat sehen kann. Drei Bilder kann die Hexe abrufen. Die ersten beiden scheinen völlig harmlos, aber Golo schürt wie Shakespeares Iago bei Othello das Misstrauen. Graf Siegfried nennt ihn einen kecken Burschen, besteht aber dann doch auf einem dritten Zauberbild und das zeigt, wie Genoveva dem armen Drago die Hand reicht. Wohl dem, der da vertraut, ätzt Golo.
Bursch, du bist keck. So sah ich oft sie sitzen, doch ahnt ich Schlimmes nicht. Das Schlimme seh ich noch nicht, so sittsam wie sie blickt, so scheint sie nur als Herre sich zu fühlen, eher als Diener
und dem, der da vertraut.
Es noch ein Bild, ihr Hexen, aus jüngster Zeit ein Stück.
Freubilder stehen in meiner Nacht, mir nicht, von nur das Letzte in.
Das Letzte denn?
Thank you.
Pfalzgraf Siegfried ist zerstört und eilt davon, um Rache zu nehmen. Doch damit ist der dritte Akt von Robert Schumanns Oper noch nicht zu Ende. Der Spiegel ist zerbrochen in der vergangenen Szene und aus ihm steigt aber das Gespenst, der Geist des im Intrigenspiel missbrauchten Drago herauf. Er verkündet der Hexe Margareta den bevorstehenden Feuertod, der dann auf der Bühne gleich zelebriert wird. Das seltene, makabre Beispiel einer Hexenverbrennung auf offener Szene.
Du stirbst den Feuertod, so ich versuch es nicht, in Flammen wirst du Salamander sein, im Schoß der Erde Wurm und gegen Stahl und Eisen wie von Stein. Ja, so geschehen.
Der Akt von Robert Schumanns einziger Oper ist dramaturgisch gesehen wahrscheinlich der am wenigsten geglückte. Zunächst bringen die Henker die zum Tod verurteilte Genoveva in den Wald, um sie dort im Angesicht eines Kruzifixes hinzurichten. Weil es aber im Märchen nicht anders sein kann, erfährt Pfalzgraf Siegfried rechtzeitig die ganze Wahrheit und er erscheint, um seine Gemahlin zu retten. Und vor den Augen aller Anwesenden kommt es zur rührenden Versöhnung. Das wäre ein mögliches Finale, das ist aber noch gar nicht das Finale der Oper. Immerhin eine bewegende Szene.
Ich bin's, der dich in
ins Schloss, denn dieser Tag, ein Festtag soll sein. Die Glocke läuten schon von fern, und Priester sollen Messe singen, dem Hocherhabenen unser Land zu bringen.
Gestreut den Weg mit grünem Wein, lass den Ruf erschallen ins Land hinein.
Mit dem Versöhnungsduett ist die Oper, wie gesagt, noch nicht zu Ende gegangen. Wie bei einem Ballett nimmt man sich bei Genoveva noch Zeit für ein zusätzliches Szenenbild, eine zusätzliche Verwandlung, was umständlich und mühsam ist und den eigentlich ja schon stattgefundenen Schluss viel zu weit ausdehnt. Was im Tanztheater recht und billig sein mag, stört den dramaturgischen Ablauf einer Oper doch gewaltig. Wie am Beginn wirkt Schumanns Oper auch gegen Ende eher wie ein Oratorium als wie eine Oper. Sage keiner, das sei auch ganz gegen den Geist der literarischen Vorlagen. Der Dichter Hebbel war von Schumanns Happy End so beeindruckt, dass er zu seiner Genoveva-Tragödie ein Nachspiel gedichtet hat, das irgendwie den Lauf der Handlung im Sinne Schumanns lenkt. Ein Nachspiel, das uns die glückliche Wiedervereinigung Siegfrieds und Genovevas zeigt, allerdings unter dem Aspekt, dass Genoveva bei Hebbel weiß, dass ihr nur noch wenige Tage zum Leben beschieden sein werden. Von einem solchen Wermutstropfen ist bei Schumann keine Spur. Bei ihm verwandelt sich der religiöse Eingangschoral der Oper auf die Worte »Heil Genoveva« in eine triumphale Freudenhymne. So endet Robert Schumanns Oper Genoveva. Die Musikbeispiele, die wir gehört haben, stammen aus der ersten Gesamtaufnahme des Werks unter Kurt Masur mit Dietrich Fischer-Dieskau in der Rolle des Pfalzgrafen Siegfried, Edda Moser in der Titelpartie und Peter Schreier in der Partie des Golo. Die seltene Gelegenheit, diese Oper szenisch zu erleben, bietet sich in Innsbruck ab 24. September. Damit danke heute fürs Zuhören. Bis zum nächsten Donnerstag.
Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.